Heute zu Gast im Podcast ist der Marc, Co-Founder von MLN.
Und ich denke, es war in dem Schritt damals auch die richtige Entscheidung, nicht jeden abzuholen, sondern einfach da, wo wir tatsächlich jetzt das Einsatzszenario von MLN im ersten Step mal sehen. Das ist auch so ein Learning, was ich auch gerne anderen mitgeben würde. Also praktisch nicht auf jeden zu schießen, sondern schon ganz klar sein Ideal Customer Profile zu definieren und da erstmal versuchen, in einer Nische praktisch zu gewinnen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Ich habe euch heute den Marc von MLN mitgebracht. Und der erzählt euch mehr zum Thema Buyer-Enabled Sales, denn das Team von MLN hat eine Plattform gebaut, durch welche es in Sekundenschnelle möglich ist, für jeden potenziellen Kunden eine individuelle Content-Journey zu schaffen und das Ganze ohne IT- oder Designkenntnisse, also sehr, sehr einfach. Und Marc erzählt uns am Anfang erstmal, wie er mit seinem Team innerhalb einer Closed Beta wirklich die Marktvalidierung für ihr Produkt geschafft haben. Und dann gehen wir wirklich auf weitere spannende Insights ein, wie zum Beispiel Freemium oder Free Trial, wie sie diese Entscheidung getroffen haben, welche Relevanz wirklich die Identifizierung des Ideal Customer Profiles hatte. Und zum Schluss erklärt er uns auch wirklich, warum es immer wichtiger wird bei einem B2B-Sale, dem Buyer mehr Freiraum zu geben. Das heißt, wir besprechen sehr viele interessante Themen, wie sich der Vertrieb der Zukunft tatsächlich verändert und wünsche euch hiermit einfach viel Spaß in der Episode. Ja, hi Marc, freut mich riesig, dich heute hier zu haben. Stell dich einfach mal vor.
Servus, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du uns hier oder ihr uns zum Podcast heute eingeladen habt. Genau, mein Name ist Marc, ich bin Mitgründer von MLN und alles, was sich rund um Marketing und Sales-Aktivitäten bei uns in dieser frühen Phase dreht, dafür bin ich eigentlich federführend verantwortlich.
Ja, erzähl mir doch mal, was macht denn genau, was macht MLN?
Genau, also wir haben bei MLN eigentlich so die Vision, enabling business without friction. Was heißt das generell? Wir haben uns damals zum Ziel gesetzt, dass man diese, ja, wie soll ich sagen, Erwartungshaltung, die man im B2C oder aus dem B2C kennt, also wie man generell einkaufen kann dort oder auch Content konsumieren kann, eigentlich ins B2B Segment auch zu shiften. Und da ist unsere Mission, also wie wir dazu beitragen wollen, dass man praktisch mit unserer Technologie in sekundenschnelle sogenannte individuelle Content-Destinationen generieren kann, muss man sich vorstellen, aus technischer Sicht sowas wie Microsites, und diese kann man dann mit seinen potenziellen Kunden teilen, und von dort an läuft eigentlich der gesamte Kommunikationsprozess, also vom ersten Touchpoint mit Content, bis hin zur Angebotsübergabe oder Handover zu Customer Success dann in so einer MLN-Destination statt oder findet dort statt.
Sehr spannend. Also auf eurer Website beschreibt ihr das ja als Buyer-led Growth-Ära, die jetzt praktisch beginnt mit eurer Lösung. Vielleicht reisen wir nochmal ein bisschen in die Vergangenheit. Wie ist deine Historie vor MLN wirklich gewesen? Also was hast du denn vorher gemacht und was hat dich dann dazu bewegt, mit deinen Mitgründern MLN zu gründen?
Genau, also ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann, also ich habe nicht studiert, habe da praktisch dann auch federführend im Projektmanagement von Sportgroßveranstaltungen gearbeitet und hatte dann 2015 so meine erste Idee auf Startups oder im Hinblick auf ein Startup gehabt, hat sich dann rund um Eventtechnologie auch gedreht. Das Unternehmen gibt's bis heute noch, also wo ich damals praktisch ein Problem lösen wollte, was ich ja während meiner Veranstaltungskaufmannslehre oder generell im Event-Business gesehen habe. Und dann Ende 2020, während der Pandemie oder mitten in der Pandemie, haben wir MLN gegründet. Warum? Weil wir eigentlich ein Problem, was wir damals hatten bei unserer alten Company, einfach lösen wollten, weil wir es nicht geschafft haben, ja, eine individuelle Kommunikation mit unseren einzelnen Kunden aufzubauen. Das war sehr one fits all, also so Mass-Marketing-lastig, kennt man bestimmt, man geht auf Veranstaltungen oder generiert irgendwie Leads und hat die dann im Nachgang irgendwie mit irgendwelchen E-Mail-Strecken oder telefonisch auch zubombardiert. Und das war einfach so ein bisschen, ja, einfach nicht customized oder personalisiert, individualisiert für jeden Kunden. Und daraus ist eigentlich die Idee von MLN damals entstanden. Und wie gesagt, jetzt gibt es uns heute knapp ein Jahr. Und ja, wir stehen da, wo wir sind, macht tierisch Bock. Und so soll natürlich die Reise auch weitergehen.
Ja, mega spannend. Also ja, ihr entwickelt euch echt super. Habt ja vor kurzem auch einiges da nochmal geraced, ganz erfolgreich. Ist ja auch völlig verständlich. Jeder, der in diesem, ich sag mal, Metier unterwegs ist, versteht, dass Personalisierung vor allem im Vertrieb einfach key ist mittlerweile, das einfach extrem wichtig ist. Das heißt, ihr habt praktisch erkannt in dem Business vorher, dass diese Mass-E-Mails einfach nicht so gut funktionieren, beziehungsweise dass Personalisierung heutzutage einfach notwendig ist, weil keiner einfach Bock hat auf irgendwie generische Nachrichten, richtig?
Genau, also wie gesagt, damals haben wir das noch nicht so genau unter die Lupe genommen, aber ist uns natürlich aufgefallen, dass wir sehr viele Leads generiert haben, aber dann wenig bis gar keine Abschlüsse darum gekommen sind. Da stellt man sich natürlich immer die Frage, warum, und da war dann für uns so ein Learning gewesen, okay, das ist wirklich nicht, ja, auf jedes Business oder wie gesagt auf jeden Use Case irgendwie spezifisch angepasst. Das heißt nicht, dass wir Projektgeschäft gemacht haben, sondern Produktgeschäft, aber der Kunde konnte es natürlich je nachdem sinnvoll oder auch weniger sinnvoller mal in seine Business-Prozesse eingliedern. Und das war eigentlich so die wichtigste Erkenntnis gewesen, dass man da für jeden einzelnen Kunden einfach vom ersten Touchpoint bis hin zum Closing, ja, wie so eine Art individuelle Welt, also eine personalisierte Welt praktisch aufbauen müsste, um dort praktisch den, ja, Deal zu beschleunigen und dann natürlich auch vermehrt Kunden einfach zu closen. Und daraus ist das eigentlich so ein Stück weit entstanden. Und genau das haben wir damals erkannt. Und jetzt bauen wir praktisch mit Emlyn die Lösung, sind auch noch am Anfang, aber wie gesagt, sonst gibt es ja erst seit einem Jahr, da geht es jetzt, wie gesagt, weiter, ja.
Und wie sieht das Produkt tatsächlich aus? Also jetzt für die Zuhörer, wie können Sie sich das Produkt vorstellen?
Genau, also Status quo. Wir haben uns praktisch ja in dieser B2C Customer Experience auf das Thema Content im ersten Step praktisch fokussiert. Wieso, weshalb, warum? Da es auch hier nochmal Statistiken gibt, ja, dass heutzutage eigentlich so ein B2B-Buyer mindestens 7 Touchpoints mit Content benötigt, bevor er überhaupt in der Lage ist, eine Kaufentscheidung zu fällen. Alles, was Richtung IT-Software-Service ist, also eher komplexer, jetzt sogar an die 12 bis 13 laut Forrester. Und dahingehend herrscht aber oftmals innerhalb von Unternehmen das Problem, dass 70-80% des produzierten Contents leider gar nicht genutzt wird und nur knapp jeder Fünfte aus dem Vertrieb auch Content tatsächlich einsetzen. Das ist natürlich so ein Nightmare aus unternehmerischer Sicht. Man produziert viel, man weiß, man hat sehr viel guten Content, es wird aber nicht eingesetzt. Und daraus haben wir praktisch so unser MVP im ersten Step entwickelt, wo es 3 Kernelemente gibt. Also das muss man sich so vorstellen. Wir haben einmal das Stichwort Availability, wo es darum geht, dass ich schnell und einfach meinen sales-relevanten Content zur Verfügung habe. Wir sprechen ja immer von at your fingertips. Und daraus, das ist das Herzstück unserer Technologie, kann man praktisch in Sekunden schneller ohne IT-Design-Coding-Skills ziemlich coole individuelle Content Experiences für jeden einzelnen potenziellen Kunden generieren. Das ist, wie gesagt, aus technischer Sicht so eine Art Microsite. Da kann man dann praktisch jeden Content von Sales Pitch Deck, Video Content, Podcasts zum Beispiel, externe Links, alles mit seinen potenziellen Kunden distribuieren. Und dann der letzte Step, Kernelement auch, Intelligence. Man kann natürlich dann sehr genau analysieren in Echtzeit, okay, wer hat sich was angeschaut, hat es überhaupt, wie lange, was natürlich aus Vertriebssicht extrem spannende Insights liefert, um besser und schneller zu verkaufen. Aber aus Marketing-Sicht natürlich mindestens genauso spannend zu sehen, okay, den Content, den ich ja hier die ganze Zeit produziere, wie performt dieser denn in den unterschiedlichen Funnel-Stages um? Ich sage immer gerne nicht weiterhin überspitzt blind Content zu produzieren, sondern den richtigen Content. Also Availability, Enablement und Intelligence sind eigentlich so die 3 Kernelemente unserer Technologie Status Quo.
Das heißt, man kann praktisch, wie du sagst, at your fingertips ganz einfach für jeden personalisiert, ich sag mal, so eine Content Journey erstellen und den dann mit per E-Mail bespielen zum Beispiel.
Genau, also was unsere
Technologie. Ich meine, dass du mir auch nochmal also dass es nicht nur per E-Mail möglich ist, sondern man auch noch eine andere Möglichkeit hat, wie man den Content zugespielt bekommen kann.
Genau, also aktuell, was wir machen, oder beziehungsweise unsere Kunden können praktisch einen, ja, Link generieren und damit ist man plattformunabhängig. Also das kann ein Medium, wo man natürlich oftmals Vertrieb betreibt oder auch Kommunikation mit seinen Kunden hat, ist E-Mail, aber auch ein Stück weit anders gedacht, auch mal Social Selling, zum Beispiel, wenn man gerade Xing-LinkedIn-Konversation hat, kann man da sich natürlich Links auch einsetzen oder auch ganz neumodisch Richtung WhatsApp-Messenger, was ja auch, sage ich mal, in der Businesswelt immer mehr an Bedeutung gewinnt, auch jetzt in der Dachregion. Also da, mit dem Link wollten wir praktisch eine Möglichkeit generieren, dass wir es dem Kunden ein Stück weit frei sozusagen stellen, worüber er praktisch oder mit welchem Medium er mit seinem Kunden kommuniziert. Und das ist auch so ein Stück weit, aber auch die Intention. Wir haben, oder wir sagen hier immer intern, kill E-Mails. Das klingt vielleicht jetzt, okay, was soll das bedeuten? Aber oftmals ist es ja so, dass man mit seinem Kunden wirklich 10, 15, 20 E-Mails hin und her schickt, immer noch mal Verlinkungen, Anhänge. Man weiß selbst schon nicht mehr und der Kunde ist recht nicht mehr, wo ich was finde und was logisch aufeinander aufbaut. Und wir stellen uns das so vor, dass man praktisch nur noch einmal den Emden-Link zur Verfügung stellt und von dort praktisch wie so eine Art One-Stop-Shop für seinen Kunden generiert hat, wo man die gesamte Kommunikation darüber streamlinen kann. Also das ist auch so ein bisschen, vorhin habe ich so ein bisschen drüber gesprochen, was der Status Quo vom Produkt ist, also Fokus auf Content, aber man soll sich vorstellen, dass man den gesamten Kommunikationsprozess über Video-Calling bis hin zu Chat-Funktionalitäten, Contracting, Signature und Handover zu Customer Success innerhalb dieser Emden-Welt-Destination, wie wir es nennen, schon sehr bald vollziehen kann. Genau.
Mega spannend. Wir haben im Krypto-Bereich auch ziemlich viel gemacht. Also jetzt, wo du jetzt WhatsApp-Messenger-Marketing angesprochen hast, da haben wir das, haben wir praktisch große Gruppen erstellt, wo wir, ich sag mal, große Listen gescrapt haben, die sich interessiert haben für ein gewisses Produkt, und dann kam vielleicht ein Competitor, der hat ein ähnliches Krypto-Produkt gehabt, und dann konnte man die über, wenn wir jetzt nicht gerade in Europa sind, sondern außerhalb Europa, man diese Datenschutzrichtlinien jetzt nicht, ich sag mal, beachten muss, die in eine Gruppe führen und denen dann zum Beispiel das White Paper zum Beispiel zuspielen und andere Informationen. Und da finde ich euren Ansatz mega spannend, weil wenn ich da so ein White Paper zuspielen kann, dann kann ich auch direkt, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, mit den Analytics sehen, welche Seiten überhaupt wirklich interessant sind für die Leute, um zum Beispiel auch mein, das ist jetzt rein Krypto, ist mir jetzt gerade so eingefallen, ja, dass man das White Paper und den Content selber auch optimieren kann. Das sind Daten, die man vorher nicht hatte. Das war genau Vorher einfach eine reine PDF.
Genau, also oftmals wird aus unserer Sicht ja so verwechselt zwischen einem Klick und tatsächlichem Engagement generell. Ich sage jetzt mal, wie du es richtig gesagt hast, stelle ich jemandem ein White Paper zur Verfügung über 10, 15 Seiten zum Beispiel, also was eine Readtime von vielleicht ein paar Minuten hätte, und jemand klickt halt nur auf diesen Link, kann ich dann wirklich sagen, es war Engagement, oder auch nochmal weitergedacht, okay, jemand hat sich jetzt das White Paper 20 Sekunden lang angeschaut. Ist das wirklich Engagement? Sehr wahrscheinlich hat es nur ganz kurz mal durchgescrollt und überflogen. Und das ist genau das, was wir uns bei Emden auch zum Ziel gesetzt haben. Also wir wollen weg sozusagen einfach nur von Klicks oder Interaktionen hin zu echtem Engagement, also sprich Enablement auf der Buyer-Seite. Und dahingehend haben wir auch, wie gesagt, in unserer Technologie verankert, dass man Page-Views generell auch innerhalb eines PDF-Dokuments sehr transparent einsehen kann. Das heißt, man sieht sehr genau, okay, von einem White Paper 10 Seiten, hat sich jemand jetzt die ersten 3 Seiten besonders viel angeschaut, die letzten 7 vielleicht weniger, und das gibt mir natürlich spannende Insights, je nachdem, an was für einem Content auf diesen jeweiligen Seiten denn zu finden war. Okay, wo hat man jetzt vielleicht Interesse, wo vielleicht weniger, und kann darauf hingehend natürlich meine ganzen Maßnahmen, zum Beispiel im Vertriebsfollow-up, anpassen, um einfach besser, oder weil ich den Kunden besser verstehe, einfach ein bisschen mehr das Ganze noch maßschneidern zu können.
Das heißt, ich könnte zum Beispiel bestimmen, ich möchte den CTA-Button, um auf eine externe Seite zu kommen, auf Seite 3 oder auf Seite 8 haben, basierend auf Daten.
Genau, also das ist dann praktisch die logische Konsequenz, was ich eingangs ja auch gesagt habe. Es geht ja nicht immer nur darum zu erkennen, wer sich was anschaut, sondern aus Marketingperspektive, okay, bis wohin lesen vielleicht meine potenziellen Kunden ja überhaupt das White Paper und dahingehend passe ich das an, kürze es oder verlängere es und arbeite dann eben Conversion-Elemente wie zum Beispiel Call to Actions ein. Ja.
Sehr spannend, sehr spannend. Okay, kommen wir wieder zurück zum Thema und also ihr seid dann damals praktisch gestartet. Wo steht ihr heute mit der Nutzerzahl? Was habt ihr jetzt an Nutzern?
Genau, also wir haben jetzt knapp 300 zahlende Nutzer. Wir haben ja praktisch ein userbasiertes Lizenzmodell pro Monat, was es sehr schön skalieren lässt. Sind, wie gesagt, erst seit ein paar Monaten online, war natürlich in einer kleinen Beta gewesen, also Closed Beta, wo wir praktisch mit potenziellen Kunden, also unser Ideal Customer Profile, das Produkt weiter halt geshaped haben, überhaupt mal zu testen, lösen wir ein Problem innerhalb von Unternehmen. Das sieht schwer danach aus. Wie gesagt, ist exponentiell jetzt auf wöchentlicher Basis auch stark wachsend, die Useranzahl. Sind, wie gesagt, noch ein kleines Team generell. Sind jetzt gerade 9 Leute, die in Emden arbeiten. Jetzt haben wir natürlich gerade eine Seed-Runde geraced. Das heißt, da werden wir natürlich extrem viele Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft hoffentlich jetzt schnell onboarden, um einfach dort, ja, im Hinblick auf unsere Vision und Mission an dem Markt das Ganze weiter voran zu treiben. Und so unser idealer Kunde, vielleicht auch ganz spannend, wir arbeiten mit sehr vielen schnell wachsenden Startups zusammen, unabhängig, ob noch in einer sehr frühen Phase oder auch schon ein bisschen weiter, Series A, Series B. Das heißt, überall dort, wo praktisch ein Stück weit auch sowas, was wir tun, Software as a Service, IT Services, also sprich komplexe Dienstleistungen oder Angebote verkauft werden, findet M eigentlich eine sehr gute Einsatzberechtigung. Nicht nur dort, aber dort aktuell ist unser Fokus. Das heißt, da kennen wir uns extrem gut aus, weil wir selbst so ein Unternehmen sind. Und deswegen ist das auch super cool, weil man, wie gesagt, mit Gleichgesinnten auch da arbeitet und auch, ja, direkt auch am Produkt praktisch gemeinsam arbeitet, weil wir natürlich immer noch sehr Customer-driven sind, das heißt sehr viel Feedback erhalten und dahingehend auch eben dann weiterentwickeln, ohne unsere Vision aus den Augen zu verlieren. Ja.
Und wo ihr dann damals, du hast ja von der Beta-Phase gesprochen, wie habt ihr das gemacht mit der Beta-Phase? Also wie habt ihr die ersten Unternehmen in diese Beta-Phase bekommen? Wie habt ihr sie kontaktiert?
Genau, es war eigentlich ein super leaner Approach gewesen. Wir sind einfach hingegangen, sogar noch vor, also sogar bevor wir ein eigenes Produkt hatten, hatten wir, ich weiß nicht mehr mit welchem Tool, aber generell so eine Umfrage erstellt und hatten das einfach über gewisse Social-Kanäle oder auch irgendwie in einem Direktgespräch immer nochmal die Leute zur Verfügung gestellt. Guck mal, das ist das Problem, hast du das, erzähl mal ein bisschen darüber, was würdest du von so einer Lösung halten, und haben darüber schon so ein bisschen den Markt validiert, bevor wir überhaupt ein eigenes Produkt praktisch gebaut haben, um daraus so eine V1, also so ein MVP V1, müsste man es eigentlich fast schon nennen, zu bauen, und sind dann einfach hingegangen und haben die Leute, die uns Feedback damals gegeben haben, also bevor es das Produkt gab, dann eingeladen, guck mal, du hast uns damals Feedback gegeben, wir haben daraus jetzt was gebaut, und da hatten wir sehr gute Conversion-Raten, hatten auch sehr gutes Feedback dann erhalten, auch sehr viele Interviews mit potenziellen Kunden durchgeführt. Also es war wirklich so ein bisschen, so eine Mixtur aus Netzwerk und einfach, so sein Ideal Customer Profile direkt angesprochen in den bekannten sozialen Medien zum Beispiel unter anderem, oder halt auch einfach per E-Mail, wo wir schon Kontaktdaten schon über diese Umfrage eben generiert hatten. Aber so haben wir das damals eigentlich gemacht.
Ja, das ist meistens so, dass man spricht ja immer davon, sprich einfach mit einem Kunden oder mit einem potenziellen Kunden, um einfach mal zu erfahren, was du überhaupt bauen solltest. Und viele machen es einfach andersherum. Sie bauen und dann, am Ende kommt halt nichts bei rum. Und dann seid ihr jetzt heute praktisch bei 300 und in der Beta-Phase, wie viele Unternehmen waren es dann tatsächlich?
Ich glaube, wir haben die Beta-Phase so mit knapp 50 Unternehmen damals durchgeführt, also was schon ordentliches war, weil die natürlich dann auch ein paar User generell hatten. Da war aber auch ehrlich gesagt nachher, weil wir wollen natürlich auch proven, so ein bisschen Go-Up-Market-Later, also auch Enterprises dabei gewesen, was ein schönes Potenzial aufzeigt, die wir aber nicht direkt mit dem Produkt eigentlich convincen wollten, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, eines, was ja großer Vorteil von Startups ist, den man ausspielen sollte, ist eben einfach schnell sozusagen, also dieser zeitliche Aspekt. Und wir haben halt gewusst, wenn wir Richtung Enterprise jetzt im ersten Augenblick schielen, sehr lange Sales-Zyklen, Compliance, keine Ahnung, Einkaufsprozess, das wollten wir im ersten Step vermeiden, damit das kein Kriterium ist, warum ich nicht Amlin nutze praktisch, sondern wir wollten einfach an Gleichgesinnte rantreten, wo wir wussten, okay, das ist das Problem, wir haben die Lösung, möchtest du kaufen, jetzt sozusagen überspitzt, ja oder nein. Und das heißt, da konnten wir natürlich nicht alle Richtung Paid mitziehen im ersten Step, aber das sind natürlich auch spannende Kontakte jetzt für Mid- oder Long-Term, wo wir uns vielleicht Richtung Mid-Enterprises, sage ich mal, auch weiterentwickeln möchten. Dann kann man diese, sage ich mal, Beta-Nutzer auch nochmal, glaube ich, sehr schön angehen. Guck mal, da waren wir vor 1, 2, 3 Jahren und jetzt stehen wir hier. Lass doch bitte nochmal sprechen. Also ist eigentlich eine ganz coole Sache und ich denke, es war in dem Schritt damals auch die richtige Entscheidung, nicht jeden abzuholen, sondern einfach da, wo wir tatsächlich jetzt das Einsatzszenario von Amlin im ersten Step mal sehen. Das ist auch so ein Learning, was ich auch gerne anderen mitgeben würde, also praktisch nicht auf jeden zu schießen, sondern schon ganz klar sein Ideal Customer Profile zu definieren und da erstmal versuchen, in einer Nische praktisch zu gewinnen. Ja.
Wie habt ihr denn euren, ich sag mal, idealen Customer identifiziert?
Das ist eine super lustige Story. Wir hatten dann irgendwann mal wir hatten unsere ersten zahlenden Kunden praktisch gehabt, haben da wirklich im ersten Step auch noch nicht so hundertprozentig unseren ICP natürlich identifiziert, aber uns war schon so ein bisschen klar gewesen, in welche Richtung es geht. Und dann hatten wir plötzlich einen Kunden gehabt, bis heute auch noch, der hatte, glaube ich, mit 2, 3 User-Seats gestartet und hatte plötzlich so gefühlt über Nacht 20 User-Seats hinzugenommen. Und dann haben wir natürlich uns das Unternehmen mal genauer angeguckt, okay, was macht das Unternehmen, wie groß ist es, in welchem Tätigkeitssegment oder kommen auch die Kunden von diesem Unternehmen. Und daraus haben wir dann einfach gedacht, okay, das scheint gut zu funktionieren in dieser Materie, lass uns da einfach mal weiter zielgruppenspezifisch vorgehen. Und da muss man halt sagen, das war eben auch ein schnell wachsendes sozusagen Startup gewesen aus dem Softwareumfeld und dahingehend kommen auch heutzutage unsere Kunden her. Das heißt, damals ist es eher so ein bisschen mit einer groben Vorstellung. Also die Vorstellung hatten wir gehabt und das war praktisch so der Proof gewesen. Okay, krass, das scheint echt in diesem Segment sehr gut zu funktionieren. Und bis heute haben wir eigentlich darauf den Fokus. Und ich glaube, anhand der steigenden Nutzerzahlen oder auch Unternehmenszahlen hat sich das ein Stück weit bewahrheitet, aber wir nehmen das natürlich jedes Mal nochmal unter die Lupe und gucken, wo gibt es vielleicht auch Möglichkeit, außerhalb dieses Segments Amlin erfolgreich zu platzieren.
Okay. Ich glaube, wir haben schon mega viele spannende Insights hier bekommen. Und du hast jetzt von User Seats gesprochen. Praktisch jeder User zahlt oder pro User zahlt man eine Summe X bei euch.
Genau, also wir haben ein userbasiertes Lizenzmodell pro Monat, was auch so typisch oder ja, fast schon klassisch auch für Software as a Service ist, auch keinerlei Long-Term-Commitments, das heißt, man kann wirklich auch theoretisch auf monatlicher Basis kündigen, auch das nochmal so ein bisschen als Input, das haben wir bewusst gemacht, um einfach auch zu sehen, okay, gibt es dort Churn oder wie gesagt eher halt Retention, Und um einfach auch schnell zu validieren, okay, löst das ein echtes Problem, lieben praktisch unsere Kunden Amlin, genauso wie wir es tun. Das kann ich auch nur empfehlen, nicht irgendwie direkt auf Long-Term-Commitments zu gehen, weil wenn sich dann nach 1 oder 2 Monaten würde rauskristallisieren, okay, das ist nichts, kann das ein sehr unangenehmer Kunde sehr wahrscheinlich werden, was bei uns überhaupt nicht der Fall ist. Deswegen fahren wir mit diesen monatlichen Payments auch ganz gut und wollen das auch weiterhin so beibehalten. Aber so funktioniert das, also richtig userbasiertes Lizenzmodell pro Monat.
Okay. Und wie funktioniert das praktisch, wenn ich jetzt Amlin, sagen wir mal, austesten möchte? Gibt es die Möglichkeit?
Genau, also wir bieten seit kurzem einen 14-tägigen Free Trial an. Das heißt, da kann man eigentlich alle Funktionalitäten, sei es alleine oder mit seinem Team, auch einfach testen, sprich einfach Content hochladen, schnell und simpel, dann Destinationen generieren mit seinen Kontakten, sei es intern oder auch mit potenziellen Kunden, distribuieren und dann natürlich auch analysieren. Also da sind praktisch alle Funktionalitäten in begriffen und danach, wenn man sich praktisch entschieden hat, kann man auch ohne Probleme ganz schnell und einfach subscriben auf ein individuelles Paket. Das Gute ist, bei uns aktuell gibt es nur ein Paket, das heißt, wir machen dort keinen Unterschied, ob jetzt ein, zwei User oder halt 15, 20 oder 30 User. Da geben wir natürlich ein bisschen Volume-Discount auf die User-Seats, aber das ist alles super simpel, straightforward, also wirklich do it yourself.
Verstanden. Und wie habt ihr die Entscheidung eigentlich getroffen, dass ihr das in Free Trial anbietet und nicht vielleicht die Route Freemium geht oder so? Das, ich denke mal, so, über sowas habt ihr wahrscheinlich auch nachgedacht.
Genau, also ich sag mal, Freemium ist jetzt aktuell kein Thema bei uns. Das kann aber mit Long-Term auch eine Strategie sozusagen sein. Wir peilen natürlich schon so ja, ein Annual Contract Value an, was natürlich ein gewisses Volumen mit sich bringt. Also unser idealer Kunde hat so 4 bis 5 User Seats, zumindest zu Beginn, und skaliert eben ab dann. Deswegen haben wir jetzt für uns, weil wir einen sehr outbound-getriebenen Approach fahren, wo es natürlich wenig Sinn macht, jemanden anzurufen oder zu kontaktieren, guck mal, teste das sozusagen Produkt komplett auf Lifetime praktisch for free, haben wir uns jetzt sozusagen erstmal intern dafür entschieden, Free Trial, also nach so einer Demo meistens Free Trial oder auch gerne vor einer Demo, dann kann man sich da selbst überzeugen und dann, wenn man Rückfragen hat, jederzeit mit uns in Kontakt treten und dann auch subscriben. Freemium ist mit Sicherheit, wenn wir mal die Inbound, also sprich die Marketing-Maschinerie, wo ihr dann ja auch unter anderem Experten seid, richtig ankurbeln, ein Modell, was man mal überlegen könnte, um halt ja, eine gewisse User-Anzahl, also vermehrt auch einfach ins System zu lassen, darüber nochmal Feedback zu generieren. Aber haben wir jetzt für uns bewusst mal gesagt, not now, aber wir schließen das mit dem Long-Term nicht aus, dass es da vielleicht auch ein Freemium-Modell zum Beispiel für einen User-Seat oder so gibt oder mit irgendwelchen Restriktionen, mit ein paar mehr User-Seats, wo man dann einfach das Produkt einfach mal testen kann, seine Mehrwerte sehen kann und dann, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, auch subscriben.
Was schätzt du oder habt ihr darüber nachgedacht, was ist so die Zeit, bis ein User den Wert jetzt eurer Lösung wirklich versteht?
Genau, es ist natürlich was, mit dem viele Startups, glaube ich, ein Stück weit in der Anfangsphase zu kämpfen haben. Also ein bisschen nail it down praktisch, dass man schnell und einfach auch die Mehrwerte kann vermitteln, sei es im Produkt oder auch außerhalb des Produkts. Also es ist bei uns, variiert es ganz ehrlich noch, wir haben sehr viele Kunden, die befinden sich unter diesen 30 Tagen, also wo dann auch der 14 Tage Free Trial praktisch mit inkludiert ist, was glaube ich sehr gut ist, was auch so ein bisschen Standard für Solution Sales ist. Wir haben auch ein paar Kunden, da hatten wir das Produkt einmal eine Demo gemacht, am nächsten Tag den Closed One Deal in der Tasche gehabt. Das variiert glaube ich auch immer so ein bisschen, wo gerade der Painpoint ist, also ob es diesen Painpoint wirklich innerhalb des Unternehmens gerade schon gibt und ob sich jemand aktiv nach einer Lösung umschaut oder man den einfach so ein bisschen noch erstmal rauskitzeln muss, dann steigt man natürlich in komplett verschiedenen Stages ein und demnach dauert es mal ein bisschen länger oder auch mal ein bisschen kürzer, aber das geht es natürlich irgendwann zu standardisieren, dass man sagen kann, okay, innerhalb von 10, 14 oder 30 Tage, egal wie lange es nachher ist, können wir praktisch vermitteln, guck mal, das war der Prozess vor Amlin und das sind jetzt praktisch jetzt schon die, ja, die Mehrwerte, die mit Amlin generiert worden sind und in der Zukunft natürlich noch spezifischer generiert werden.
Ja, du hast das schon richtig erkannt. Vor allem diese Zahl zu bestimmen ist insofern wichtig, weil du wissen musst, wie lang tatsächlich deine Testphase laufen muss.
Ganz genau.
Weil am Anfang macht man das halt vielleicht random erstmal 14 Tage oder 30 Tage, 10 Tage, wie auch immer. Aber wenn man weiß, im Durchschnitt dauert es 14 Tage tatsächlich, jetzt in eurem Beispiel, ja, bis er das Produkt wirklich von A bis Z versteht und es bei ihm Klick gemacht hat, dann sollte zum Beispiel die Testphase auch nicht länger dauern. Also es kann ja auch sein, dass er es nach 5 Tagen oder sowas wirklich versteht. Dann okay, dann verlierst du vielleicht ein paar, die nach 5 Tagen immer noch nicht convinced sind. Whatever, aber wenn dann der Großteil nach 5 Tagen schon es wirklich richtig verstanden hat, dann kann man da schon anfangen, Leute langsam zu konvertieren.
Genau, also ich war mal längere Zeit noch, habe ich in den USA noch gelebt, da hatte ich mal eine sehr smarte Person kennengelernt, die hat mich auch eine ähnliche Frage gestellt, also wie lange ist denn euer Free Trial und warum macht ihr das? Konnte ich damals nicht beantworten, ähnlich wie du jetzt gesagt hast, so ein bisschen Pi mal Daumen, einfach gewürfelt und sie hatte damals auch gemeint gehabt, dass der Free Trial eigentlich so lange sein sollte, wie lange praktisch der potenzielle Kunde oder auch deine Vertriebsmaschinerie benötigt, um genau die Values, die Mehrwerte mit deinem Produkt halt rauszustellen. Und wenn es 14 Tage sind, dann sollen es 14 Tage sein, wenn es 30 sind, 30 und wenn es 7 sind, 7. Und darauf soll aber alles abgestimmt sein. Das fand ich eigentlich eine ganz logische Herangehensweise, aber wenn man es nicht gewusst hat, macht man es vielleicht ähnlich, wie du jetzt gesagt hast, man würfelt so ein bisschen. Und das haben wir jetzt praktisch hier bei unserer Auswahl auch schon ein Stück weit berücksichtigt, was natürlich nicht heißt, weil wir jetzt noch nicht, keine Ahnung, 3000 User haben, dass wir sagen können, that's it. Das werden wir natürlich ja immer sehr wahrscheinlich adjustieren, wie so eine Art Living Document in dem Augenblick. Aber das fand ich eigentlich eine ganz smarte Herangehensweise und das macht definitiv Sinn, ja.
Ja, wir sprechen da von Time to Value, also genau das, was du gerade definiert hast. Und da geht es dann halt einher nochmal, wenn du jetzt einen Free Trial User hast, dann musst du ja auch irgendwann mal den irgendwie mal nach vielleicht Feedback fragen, bevor die 14 Tage ablaufen. Du willst ja nicht einfach irgendwie verlieren. Und du willst ihn vor allem als Kunden für dich gewinnen. Das heißt, du musst wissen, sollte ich ihn jetzt am 5. Tag das erste Mal versuchen, irgendwie abzusellen oder sollte ich ihn am 6. Tag? Das hört sich für den einen oder anderen, der es nie gemacht hat, vielleicht so an, ja, ist nicht so relevant, ob es am 5. oder 6. Tag ist, aber das hat schon einen immensen Effekt tatsächlich auf die Conversion, wenn man diesen Einblick hat. Und das ist vor allem auch mega spannend, sich da so reinzufressen.
Ja.
Cool. Was ist denn jetzt so geplant so in der Zukunft? Weil ich glaube, für viele Zuhörer ist sowas einfach mega spannend auch, wie sich Content-Welten heutzutage verändern und wie man Content heutzutage so ausspielen kann. Was habt ihr so in der Pipeline?
Genau, also wie gesagt, wie ich eigentlich so ein bisschen schon beschrieben habe, aktuell fokussieren wir uns sehr stark auf dieses Content-Thema, also wirklich so eine Netflix-ähnliche Experience beim potenziellen Kunden zu erwecken oder auszulösen, zu generieren. Und wie gesagt, in der nahen Zukunft wird praktisch der gesamte Kommunikationsprozess darüber gestreamlined, im besten Fall bis eben hin zum Contracting und Handover zu Customer Success. Das ist bei uns aktuell so aus Produktsicht in der Pipeline. Da sind wir auch gar nicht so weit von entfernt, weil wir jetzt auch unser Team extrem aufstocken werden mit der Seed-Runde. Denke ich, dass es dort sehr schnell vorwärts geht, dass wir, wie gesagt, über diese Content-Thematik hinausgehen. Und wie gesagt, generell werden wir ein dediziertes Team genau um diese Buyer-Experience drumherum bauen, wo es wirklich darum geht, okay, zu verstehen, wie möchte denn heute auch ein potenzielles Unternehmen im B2B-Segment einkaufen, also wirklich so frictionless, ohne Reibungen mit dem potenziellen Verkäufer in dem Fall, also wirklich dediziert weiter an dieser Verkäufer- und Käuferbeziehung praktisch arbeiten im Hinblick auf unsere Technologie. Das hat bei uns ganz, ganz hohe Priorität, weil wir auch sehr product-driven sind, neben natürlich anderen Themen, die jeden immer in der Startup-Welt irgendwie beschäftigen, War for Talents, also jetzt die richtigen Leute mit ans Board zu bekommen, natürlich auch den User-Growth weiterhin voranzutreiben, weil wir jetzt in einer sehr spannenden Phase sind. Product-Market-Fit ist da, jetzt gibt es natürlich die Thematik weiter zu skalieren. Also das sind so die Themen aktuell, die uns praktisch umhertreiben, also Product, HR, Talent Acquisition natürlich und dann natürlich auch alle Themen rund um Sales und Marketing, was glaube ich bei vielen anderen auch der Fall ist. Aber wie gesagt, bei uns explizit eigentlich das Produkt stellen wir in den Fokus. Ja.
Wenn ihr jetzt praktisch davon spricht, das Produkt ist im Fokus, bin ich riesiger Fan von, weil ich predige auch mal die ganze Zeit vielen SaaS-Unternehmen und Apps und Kunden, hey, Product-Led Growth ist einfach das Ding, wenn du deinen Kunden einfach dein Produkt einfach mal so wirklich spüren lässt, wenn man es so ausdrücken kann, dass er einfach das Produkt selber checkt. Da ist aber auch sehr wichtig praktisch, was sind die nächsten Funktionen, was sind die nächsten Verbesserungen, wie kann ich etwas optimieren, dass, dass die Journey für die existierenden Kunden besser wird und dass, sag mal, gleichzeitig auch das Produkt selber die Growth Engine wird, dass mal mehr Leute reinkommen und dass dieser Skalierungseffekt sich einstellt, von dem du gerade gesprochen hast. Wie macht ihr das auf der Seite zu entscheiden, praktisch, was ist das nächste Improvement, was ist die nächste Funktion, die ihr entwickeln solltet?
Genau, also wir sind in der Tat sehr customer-driven dort auch, also machen regelmäßig Feedback-Calls oder halt auch in-App, wo wir praktisch raushören, okay, was fehlt noch, was gibt's vielleicht zu verbessern. Das sehen wir aber eher so ein bisschen als die Basis tatsächlich aktuell an, also genau das, was du gesagt hast, um praktisch bestehende Kunden weiter zufriedenzustellen oder wie gesagt, ihnen neue Funktionalitäten etc. bieten zu können, aber wir haben, wie gesagt, auch einen ganz krassen Fokus, okay, wir nennen das immer so ein bisschen Product Champions, also die wirklich auch schon so ein bisschen darüber hinausgehen und so ein bisschen den Weg, den wir beschreiten werden oder wollen, auch schon mittragen, obwohl sie das jetzt vielleicht erstmal nur in einem Prototypen, irgendwie in einem clickable Prototypen gesehen haben und darauf aber heiß sind. Also das heißt, Customer-driven ja, definitiv, aber wie gesagt, was ich eingangs ja auch schon so ein bisschen betont habe, ohne die Vision praktisch auch aus den Augen zu verlieren. Das heißt, wir müssen auch sehr viele Dinge im ersten Step einfach mal ausprobieren und gucken, wie der Kunde praktisch darauf reagiert. Gibt ja dann so ganz banale Beispiele, ne? Hat man früher mal Henry Ford irgendwie gefragt, ja, keine Ahnung, schnellere Pferde oder irgendwie ein Auto, wo sich niemand konnte was drunter vorstellen, hat jeder gesagt, schnellere Pferde, kennt vielleicht jeder das Beispiel von seinen damaligen oder halt generell vom Kunden, sage ich mal, aber das trifft es eigentlich sehr gut auf den Punkt, das war ein ganz simples Beispiel, aber wie gesagt, ich denke, wir wollen was sehr Disruptives, wie gesagt, zu B2B-Organisationen generell bringen. Und da geht es natürlich auch ein bisschen seine eigenen Ideen, einfach mal den Kunden vorzustellen und dann die Reaktion abzuwarten, ohne nur, guck mal, hier ist das Produkt, gib mal Feedback. Und ich glaube, die gesunde Mixtur macht es so 70-80%. Klar, im ersten Step sind praktisch so diese, ja, Kunden, die dir praktisch das Produkt, die dir Feedback geben, die neue Funktionalitäten dir weitergeben, dann brauchst du aber schon irgendwann so 20-30% Product Champions, die die Vision auch mit und Long-Term praktisch tragen. Und weil die anderen 70-80% kannst du immer dorthin bringen, praktisch. Zumindest das ist die Zielsetzung irgendwann. Und ich glaube, das ist so unser Approach dahingehend. Es möge auch andere Möglichkeiten geben, aber das ist so das, was wir uns aufgemalt haben, praktisch wie in so einer Art Trapez, wo man sehr genau dann sehen kann, okay, dass ich daraus auch sehr viele Dinge ableiten, wie man das Product Development aufbauen sollte, ja.
Spannend. Also um das praktisch zusammenzufassen, entsprechend eurer Vision habt ihr gewisse Weiterentwicklungen, die ihr einfach erstmal nach außen pusht und dann schaut, wie reagieren praktisch eure Kunden darauf? Und wie nutzen sie das vor allem?
Ganz genau, also das ist wie gesagt so das, was wir jetzt vorhaben. Damit sind wir, also das haben wir von Anfang an eigentlich so gemacht, damit sind wir bis jetzt ganz gut gefahren und jetzt müssen wir das natürlich auch auf eine neue Basis nochmal heben, weil wir jetzt wie gesagt am Skalieren sind und da freuen wir uns drauf. Ich denke, es ist was Spaß macht und positiv ist, ja.
Das Testen, die letzte Frage zu diesem Themengebiet, das Testen eines potenziellen Champions, wie funktioniert das?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wie wir das aktuell machen, wir bauen praktisch Prototypen, die meistens clickable sind und gehen dann praktisch in so eine Art Discovery-Session mit dem Kunden durch und lass ihn einfach selbst mal rumklicken und dann praktisch die Experience bewerten. Also wo ist der in Stocken geraten? Ne? Das ist eher so ein UI-UX-Thema, da bin ich auch jetzt kein Experte drin, wo man dann ganz genau beobachten kann, okay, wie verhält sich denn jemand jetzt in dieser neuartigen Destination-Welt, wie wir das praktisch nennen, wo kommt der in Stocken, was funktioniert gut, was war verständlich, was war nicht verständlich gewesen und darüber leiten wir natürlich auch gewisse Hypothesen ab und einfach dann zu sehen, okay, das lässt sich daraus schließen und das daraus und iterieren praktisch immer und dann kann man es dem Kunden nochmal 2-3 Wochen später in einer neuen Version nochmal vorstellen. Also so ist das aber eigentlich, wie wir das aktuell tun. Ich bin da jetzt nicht 1000%ig involviert, deswegen kann ich es dir nicht 1000% sagen, aber das ist so das, wie man, glaube ich, an die Sache herangehen sollte. Und bis wir dann irgendwann sagen, okay, das hat jetzt so unsere Product Champions haben vielleicht nicht 100%, aber 95% davon haben gesagt, okay, das passt so und das werfen wir dann einfach mal mit einer V1 in die App rein und gucken dann einfach mal, wie es tatsächlich im Live-Modus funktioniert und können dann natürlich auch peu à peu sozusagen die restlichen 70-80% Kunden, die das noch gar nicht auf dem Schirm hatten im ersten Step, versuchen dort ranzuführen und bekommen von der Seite vielleicht auch nochmal ganz anderes Feedback, auf was man vielleicht achten sollte und auf was vielleicht weniger. Also das ist, glaube ich, so die Herangehensweise, wie wir das aktuell machen, also wirklich so ein bisschen Try and Error. Schnell testen, gib Feedback, iterieren, neu machen, nochmal Feedback und immer weiter, so lange, bis wir sagen, okay, das ist jetzt gut genug oder genug evaluiert für eine erste Stufe.
Sehr spannend. Okay. Wir haben jetzt sehr viel vom Produkt gesprochen und wie sich so ein Produkt testen lässt, weiterentwickeln lässt, wie so eine MVP-Phase aussieht. Und jetzt habt ihr ja schon einiges geraced, das heißt, ihr seid praktisch jetzt ready, wirklich zu skalieren. Wie funktioniert das jetzt wirklich, neue Nutzer in eure Pipeline zu bekommen? Was habt ihr da so für eine Strategie, was ihr jetzt da fährt?
Genau, also aktuell habe ich auf jeden Fall schon gesagt, outbound-getriebenen Approach von Beginn an gewählt, weil man sich einfach seinen Top-Kunden, sage ich mal, sein Ideal-Customer-Profile einfach kann selbst approachen. Deswegen ist das praktisch sinnvoll und das ist auch weiterhin unsere Strategie generell. Also wir wollen outbound praktisch so eine repeatable Sales Motion aufbauen. Was heißt das? Dass ich wirklich kann sagen nachher, ein SDR generiert praktisch in der Woche, im Monat so viele Sales Qualified Appointments und ein Account Executive, der da meistens praktisch ab Demo bis Closed One den Deal halt begleiten soll oder auch Closed Lost, gibt es natürlich auch, den Prozess weiter voranbringen und dann natürlich auch Handover zu Customer Success, also gibt da auch sehr viele Bücher ja drüber, kennen mit Sicherheit einige da draußen auch, sogenannte Sales Pods halt einfach aufbauen und darüber natürlich proven, dass das Ganze auch wiederholbar ist, sprich repeatable Sales Motion. Also das ist mit Sicherheit ein Approach, der sich jetzt schon ein Stück weit bei uns bewährt hat, indem wir weiter natürlich jetzt skalieren wollen, aber ich hatte eingangs ja auch, glaube ich, schon erwähnt, dass gerade im Marketing-Segment für das Thema, wo wir rund um Buyer-Enablement, Experiences im B2B-Segment eine sehr heiße Diskussion darum gibt, also im positiven Sinne, ist ein sehr heißer Markt, der gerade jetzt auf dem aufstrebt, wo wir natürlich auch federführend wollen das Ganze mit hochziehen, dass wir einfach auch inbound jetzt verstärkt rangehen. Da sind wir aber noch relativ am Anfang, weil wir, wie gesagt, jetzt gerade auch erst ein Marketing-Hirement suchen, generell, der da sozusagen die ganze Strategie über die Prozesse, Implementierung dann auch mit aufbaut. Das heißt, dass wir da schon gedenken, über einen Omnichannel-Approach jetzt weiter zu skalieren und einfach auch mal ein paar neue Dinge zu testen. Also B2B-Influencer-Marketing, musste ich mich auch erst mal damit beschäftigen, dachte ich immer nur, ist B2C-lastig, gibt es inzwischen aber auch im B2B über die mächtigen sozialen Medien auch, was sehr vielversprechend sein könnte. Natürlich auch nochmal vielleicht der ein oder andere Eventbesuch, sei es virtuell oder auch offline, im Hybrid. Das heißt, wir wollen jetzt wirklich gucken, dass wir einfach das Brand Emlyn verstärkt nach außen tragen und da natürlich die Kanäle auch wählen, die funktionieren. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Deswegen haben wir jetzt auch, wie gesagt, die Möglichkeiten, extrem viel auch zu testen und rauszufinden, schnell, was funktioniert und was weniger und dann praktisch diese Channels weiterhin zu skalieren. Aber das ist aktuell so ein bisschen die Marschroute. Also das, was funktioniert, weiter praktisch hoffentlich funktionieren lassen und skalieren und einfach neue Dinge ausprobieren, die uns da noch einen zusätzlichen Schub geben können.
Mega spannend. Das hatten wir ja schon mal, also jetzt hier vor dem Gespräch haben wir ja schon vorher mal gesprochen. Was wir zum Beispiel intern haben, ist, wir haben für Kunden riesige Outbound-Kampagnen zum Teil mit Tausenden an potenziellen Leads, wo wir uns dann verschiedenste Metadaten aus verschiedensten Suchmaschinen ziehen, um genau das Problem, was ihr eigentlich löst, in viel komplizierter abzubilden. Deswegen, ich finde die Lösung halt mega spannend, weil man kann eigentlich alles an einem Ort speichern und kann mega personalisierte Outreaches jetzt gestalten. Wir machen das Ganze aktuell über Custom-Automatisierungen, wo ich sicher bin, dass wir die immer noch benötigen werden, aber man halt diesen zentralen Ort, wo dieser ganze Content gespeichert ist, mit dem man personalisiert die Person ansprechen kann, ich sag mal, die Person viel einfacher bespielen kann. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt klar war für die Zuhörer, aber ich denke mal, du als Experte verstehst mich da.
Definitiv, also natürlich, wir nutzen ja Emlyn auch, wir wollten ja ein Produkt kreieren, was wir selbst lieben, was wir selbst in unsere Marketing- und Vertriebsprozesse praktisch integrieren können. Das tun wir natürlich. Ne? Also ich meine, wäre natürlich aufgrund von Authentizität dumm, wenn wir es nicht tun würden. Das heißt, nach jedem Gespräch eigentlich mit einem Kunden, Touchpoint, bekommt der im Nachgang eine Emlyn-Destination und von dort versuchen wir eben die gesamte Kommunikation voranzutreiben. Das heißt, der Kunde findet in seiner Destination immer das, was jetzt für ihn relevant ist und was er benötigt, um einfach auch selbstständig den Deal zu beschleunigen. Also das heißt, überall dort, wo man personalisierten Outreach praktisch gerne generieren möchte, findet Emlyn seinen Einsatz. Und du hast vorhin, sage ich mal, auch sowas wie Custom Automation. Überall, wo sozusagen das Wort Automatisierung vorkommt, das ist für mich immer noch so ein One-to-Few oder One-to-Many-Approach sogar. Das heißt, wir lösen hier keine Marketing-Automatisierungsplattform oder ein CRM-System ab, sondern wir sind einfach so fehlen raus, nach hinten raus, also wirklich so mit Bottom of the Funnel, so das fehlende Puzzlestück, also das Intelligenz sozusagen Monster, was dann dem CRM auch nochmal ganz neue Daten in dieser Individualkommunikation liefert. Und das macht extrem Spaß zu sehen, dass sehr viele Kunden von uns namhafte CRM oder Marketing-Automatisierungsplattformen nutzen, aber dann trotzdem sich für Emlyn entscheiden, weil sie eben erkannt haben, okay, in diesem One-to-Many- und One-to-Few-Ansatz, dort deckt mein Two-Stack das sehr gut ab. Was es mit Sicherheit auch tut, aber dann hinten raus praktisch, wenn der Vertriebler mal den Hörer in die Hand nimmt oder im Nachgang die Kommunikation soll vorantreiben, da wird es oftmals extrem schwierig oder ist teilweise auch sehr altbacken und es kommuniziert nicht wirklich mit dem CRM-System, man bekommt weniger Insights und das kann man mit Emlyn sehr schick und sehr schnell praktisch lösen und ja, da sind wir schon ein Stück weit stolz drauf, weil ich glaube, in der frühen Phase ist das nicht selbstverständlich. Und es zeigt aber auch bei uns selbst im Use Case, macht Spaß zu sehen, okay, schwupps, ich sehe, jemand hat nochmal sich eine Emlyn-Destination gerade angeschaut, vielleicht sogar erst nach 2 Wochen, wo jetzt eine gewisse Relevanz da war nochmal, wo man vielleicht gar nicht vorher auch mitbekommen hätte, dass jetzt die Relevanz nochmal da ist. Und dann bekommt man meistens nach diesem Destinationsbesuch auch direkt nochmal eine Mitteilung, sage ich mal, hey, lass mal nochmal quatschen, jetzt hat das Thema eine Relevanz. Und das ist halt oftmals was oftmals bei dem Vertrieb heraus auch leider verloren geht, wenn ich einfach nur eine E-Mail rausschicke, sage ich mal, mit super vielen Verlinkungen oder PDF-Anhängen, wo ich vielleicht noch tracken kann, okay, die E-Mail wurde geöffnet, aber das vielleicht auch nicht über nochmal so Push-Notifikationen und Co. Also wie gesagt, da können wir mit Emlyn wirklich extrem schnell und einfach helfen, um das praktisch einfach besser und schneller machen zu können. Ja.
Voll, glaube ich auch. Weil wir machen zum Beispiel eine Sache, die mega kompliziert ist. Wenn wir diese Outreaches machen für die Kunden, dann haben wir in einer Datenbank dann auch immer ein Feld eingestellt, wo wir jedem natürlich so ein Score geben. Das kennt jeder halt aus so typischen CRM. Ja. Aber wenn du dann jetzt diesen Content Outreach da machst, dann hast du das nicht so aufgestückelt jetzt wie bei euch, wo ich sehen kann, hey, in dieser PDF oder wie auch immer, haben die Leute im Durchschnitt nur bis Seite 3 gelesen oder Seite 3 war besonders interessant oder wie auch immer. Und wenn ich dann, ich sag mal, Tausende von Leuten kontaktiert habe und dann über Hunderte von Leute sind bei Seite 5 gestoppt, dann kann ich basierend darauf halt ein ganz anderes Scoring anwenden. Wenn ich weiß, hey, wenn jemand bis Seite 5 gelesen hat im Durchschnitt, dann haben so und so viele Prozent dann im wirklichen Vertrieb dann auch den Deal geclosed. Und so weiter und so fort. Das heißt, das Scoring letztlich für den Vertrieb lässt sich komplett anders automatisieren oder viel besser
darstellen. Ja, es lässt sich wirklich viel besser darstellen, auch also sowohl holistisch praktisch, also praktisch über alle sozusagen Sales Content Assets, die man verwendet oder hat, was sowohl für Vertrieb, aber auch natürlich für Marketing spannend ist und dann natürlich auf Prospect, also auf Kontaktebene, was natürlich dann für den Vertrieb extrem spannend ist. Okay, wo gibt's eine hohe Relevanz? Wer interagiert, wer engaged mit welchen Assets? Wie lange, wie oft macht es überhaupt, um da natürlich auch eine gewisse Priorisierung vorzunehmen in seiner Deal Pipeline? Und oder halt eben auch andersrum gesagt, okay, ich habe jetzt hier mal ein Follow-up gemacht, aber ich höre nie wieder was. Okay, das ist dann sehr wahrscheinlich vielleicht ein Deal, der ist noch nicht so weit, aber was nicht heißt, dass er vielleicht nach 2 Monaten nochmal heiß wird. Und das ist genau das Spannende, was wir mit Amnon halt ersichtlich machen. Sehr viele Kunden haben es auch im Nachgang berichtet, hey, ich habe irgendwann mal was rausgeschickt, also eine Amnon-Destination, dann wurde ich gefühlt geghostet, sage ich mal. Aber krass, nach 2 Monaten kam der Deal nochmal zurück und er ist dann auch gefallen, weil dann einfach die Relevanz da war. Das Thema hat eben jetzt praktisch eine gewisse Priorität erhalten. Und vorher, wenn ich sehr wahrscheinlich nur eine E-Mail rausgeschickt hätte, hätte ich das sehr wahrscheinlich niemals mitbekommen, wann ich dann nochmal vielleicht den Hörer in die Hand nehmen soll oder ein E-Mail-Follow-up zum Beispiel machen soll. Und das ist auch spannend zu sehen und es ist spannend zu sehen, dass es funktioniert in der frühen Phase und da gibt es natürlich noch sehr viel mehr, was wir darum bauen wollen, aber hast du gleich vollkommen richtig gesagt, nach hinten raus, aus dem Vertrieb heraus, gibt es dieses Lead-Scoring, sage ich jetzt mal salopp, eigentlich nicht mehr. Das ist eine Sache, was im Marketing, aus Marketing-Automatisierungsplattformen oder aus dem CRM heraus praktisch sich entwickelt hat, aber der Vertrieb hat das vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt, muss es aber verstärkt aus den ganz zu Beginn genannten Gründen. Und jetzt geht es natürlich darum, wie können wir da uns mit Amnon auch immer weiter praktisch festfräsen, damit wir dort praktisch so das Single Source of Truth werden im Hinblick auf, wie man sein Sales Follow-up gestalten sollte und wie man dort einfach auch mit den potenziellen Kunden kommunizieren sollte, nämlich weg davon, dass ich immer nur diesen Push-Ansatz habe, also ich schicke dir aus dem Vertrieb heraus was zu, hin noch zu diesem Pull-Ansatz, das haben wir jetzt noch gar nicht wirklich so behandelt, das ist ja eher unsere Vision, dass der Buyer, also der potenzielle Kunde, wirklich kann die nächsten Steps, kann selbstständig vollziehen und gehen, was wirklich so ein bisschen ein Mindshift auch für viele, glaube ich, bedeuten wird und wir hoffen, dass wir da richtig educaten können und auch aufzeigen können, wieso, weshalb, warum das wichtig ist, jetzt und in der Zukunft.
Also für den Vertrieb halt, das Problem am Scoring generell ist, früher war es halt sehr basierend auf qualitativen Daten, ich sag mal, das war eine qualitative Entscheidung und heute ist es halt, sollte man es eher quantitative Entscheidung sein, quantitative Entscheidung setzen Data Analytics voraus und das kann man halt nicht bei jedem Vertriebler voraussetzen. Ich glaube, das sprengt dann einfach die Rahmen auch der Position einfach, vielleicht brauchst du dann einfach nochmal ein ganz anderes Team. Zu der Vision, die du gerade angesprochen hast, mit dem Buyer und wie er den Weg wirklich beschreitet. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr Infos geben, noch ein bisschen mehr Einblick.
Genau, also ich versuche das immer so ganz salopp zu beschreiben. Stell dir vor, du müsstest heute auf Amazon praktisch 3, 4, 5 E-Mails irgendwie mit jemandem, also mit dem potenziellen Verkäufer praktisch hin und her schicken. Ihr würdet dann ein Angebot schicken, vorher noch ein Video, guck mal, so funktioniert das Produkt. Not gonna happen, richtig? Man geht einfach irgendwo auf eine Seite und sucht sich das aus, was man praktisch will und kann dann entscheiden, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt. Das ist so ein bisschen das, was wir praktisch initiieren wollen und diese B2B-Welt bringen wollen. Du hast ganz am Anfang auch mal sowas erwähnt, wie so Sales-Led Growth, Product-Led Growth und wir wollen praktisch Buyer-Led Growth, was für uns praktisch die nächste Entwicklungsstufe ist, hervorrufen, wo es wirklich darum geht, wie schafft man es, den potenziellen Kunden, also Käufer, in den Driver-Seat zu setzen und ihm praktisch zu ermöglichen, die Informationen sich zu beschaffen, die er praktisch benötigt und für richtig hält und dann darüber hinaus natürlich auch sagen zu können, hey, jetzt bin ich kauf-ready praktisch, wie kann ich dann einfach jetzt das Contracting vollziehen und dann, hey, okay, jetzt bin ich ready auch fürs Onboarding, das heißt, wo finde ich meine Onboarding-Materialien und aktuell in der Welt ist das oftmals, so Stichwort Sales Enablement, ich sage immer gerne Sales Enablement, enabled seller to sell. Also wie guckt man sozusagen drauf, dass ich meinen Vertriebsprofi noch 1-2% besser mache und wir denken praktisch anders und sagen, okay, Buyer Enablement enables Buyer to buy. Das heißt, wie schafft man es denn, den Buyer in den Fokus zu setzen, dass er praktisch Dinge selbstständig kann lostreten und initiieren, wann auch immer er gedenkt, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Das ist so ein Stück weit ein Umdenken. Das heißt auch überhaupt nicht, dass wir den Vertrieb abschaffen wollen generell. Aber wir glauben dran, dass wirklich so B2B-Sales generell so eine Art Commodity werden kann. Also genauso wie es andere Unternehmen für andere, ohne jetzt auch nochmal Namen nennen zu müssen oder vielleicht auch zu dürfen, in anderen Segmenten gemacht hat, glauben wir, dass das in der Software- oder IT-Branche auch möglich sein wird oder auch einfach so sein soll und wirklich so den most buyer-centric approach praktisch finden, Und weg davon, ich schicke dir jetzt mal Materialien zu, das ist, so muss das jetzt funktionieren, das ist aus unserer Sicht nicht mehr State of the Art, sondern man muss dem Buyer praktisch die Möglichkeit geben, dort Dinge selbst zu initiieren. Das heißt nicht, dass man das Ganze irgendwie framen, dennoch framen kann oder sollte. Ja.
Das sind fast sehr, sehr schöne letzte Worte. Eine letzte Frage habe ich noch. Und dann haben wir eigentlich schon ziemlich viel gecovert. Wie gesagt, kann ich nur nochmal sagen, mega spannende Story. Ihr habt, Pricing ist so eine Geschichte, die wir auch sehr, sehr gerne testen bei SaaS-Unternehmen, Apps und so weiter, um wirklich zu verstehen, oder was wir jedenfalls sehen so im Alltag ist, es gibt mega viele Unternehmen, die haben einmal ein Pricing festgelegt und haben es nie wieder geändert. Und wissen zwei Sachen nicht. Ist das Produkt entweder zu günstig oder ist es zu teuer? Wenn es zu teuer ist, ja, ist es schlecht für die Conversion. Und wenn es zu günstig ist, ist es schlecht fürs Portemonnaie. Habt ihr da eine Methodik gehabt, wie ihr auf den Preis gekommen seid?
Genau, also vielleicht ganz vorab. Wir wollten praktisch nicht in so einem frühen Stadium, dass der Preis jemals ausschlaggebend ist, dass wir den Deal nicht gewinnen. Was heißt das? Wir wollten ein super simples Pricing haben, also was den Kunden irgendwie nicht verwirrt, was auch völlig zum Beispiel untransparent ist. Okay, wenn du das Feature hast, das noch dazu, brust dies und das, wo man selbst nicht mehr weiß oder nochmal selbst ausrechnen muss, was muss ich dem Kunden jetzt überhaupt anbieten? Deswegen haben wir gesagt, Flat Fee praktisch, userbasiert, das kostet alle, keinerlei Restriktionen, alle Features drin und sind damit sehr gut gefahren. Das haben wir wirklich gemacht, um früh rauszufinden, guck mal, ja, das unabhängig, ob es jetzt 5 € kostet oder 30 €, wir wollten rausfinden, ist jemand bereit dafür zu zahlen, sage ich mal generell, was ja so einer der letzten Proofs praktisch ist, um wirklich auch so, ja, gibt es ein Value für das, was wir praktisch hier kreieren. Und deswegen sind wir mit dem Pricing ehrlich gesagt sehr tief ins Rennen, also sehr günstig ins Rennen gegangen, auch genau mit der Prämisse, okay, lass uns rausfinden, ist das, hören wir in den Sales Calls praktisch immer, hör mal zu, Jungs, super cool, aber ist viel zu teuer, und das haben wir nie gehört praktisch, also Preis war nicht sozusagen das ausschlaggebende Kriterium, das war aber genau das, was wir praktisch rausfinden wollten. Inzwischen haben wir das Pricing auch ein Stück weit erhöht und wir folgen dort so ein bisschen auch der Philosophie, okay, erstens mal natürlich ROI, der deutlich höher ist, also Return on Investment, wenn man praktisch Amazon einführt, das können wir auch inzwischen sehr gut belegen anhand von uns selbst oder auch von Case Studies, also mit Kunden, den wir haben. Und zweitens wollen wir natürlich rausfinden, okay, wann ist mal der Punkt, einfach wo ein Kunde sagt, Jungs, finde ich super cool, aber sorry, das ist einfach zu teuer. Und ich glaube, da gibt es ja auch Statistiken dafür, da seid ihr vielleicht sogar Experten drin, wo man kann sagen, okay, wenn dir, glaube ich, 15-20% von deiner potenziellen Kunden sagen, okay, Jungs, das ist zu teuer, glaube ich, muss man ein Stück weit anfangen, drüber nachzudenken. Auf der anderen Seite sagen die halt 80%, nee, das passt sozusagen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Statistik auch ist, aber so versuchen wir uns dort langsam ranzutasten. Aber wir haben wirklich so ein bisschen für uns die Philosophie gefunden, super simples und transparentes Pricing. Wir haben auch nichts zu verstecken, steht praktisch auch transparent auf der Webseite, was ich auch immer lustig finde bei SaaS-Providern, do-it-yourself, wo es dann heißt, okay, contact sales, wo man eigentlich genau nochmal den Fehler macht, den ich vorhin beschrieben habe, aus unserer Sicht, okay, ich muss mit dem Vertriebler irgendwie sprechen, nochmal, wo viele, gerade der B2B-Millennials sozusagen, die jetzt auch in diese Käuferpotenzialen immer mehr reinrücken, eigentlich keine Lust drauf haben, gibt es ja auch Statistiken, dass nur noch 17% tatsächlich mit einem Verkäufer sprechen, in diesem gesamten praktisch Funnel, also von ersten Touchpoint bis dann zu Closed One. Genau, da gibt es mit Sicherheit so ein paar Hacking-Methoden auch generell, wo ich jetzt so ein paar Dinge angedeutet habe. Ich glaube, aus unserer Sicht ein super simples, straightforward, transparentes Pricing ist in einem ersten Stadium extrem wichtig, um einfach auch dann schnell rauszufinden, passt das oder passt das nicht. Und ich denke, das werden wir weiterhin auch noch so fahren, weil es unsere Kunden mögen. Ich mag es selbst auch. Ich kann schnell einfach sagen, was es kostet. Finde, gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand fragt, wo ich selbst den Taschenrechner muss auspacken oder irgendwie noch 1000 Fragen muss stellen, wo dann niemand mehr durchblickt. Und genau, so sind wir an die Sache herangegangen, sind aber mit Sicherheit noch nicht am Endstadium angekommen, wie nachher das Pricing tatsächlich aussieht. Aber es gibt uns natürlich eine gute Indikation, wohin die Reise mal gehen kann.
Hast absolut recht. Also erstmal das Angebot muss sehr, sehr klar strukturiert werden. Also man muss drauf schauen, man muss verstehen, um das kurz zusammenzufassen, ohne da jetzt, wie du gesagt hast, hier großartig den Taschenrechner rauszuholen. Vertrieb kontaktieren, das verstehe ich auch nicht mehr, warum man das heutzutage noch macht, weil es einfach, also es ist ein Conversion-Killer meiner Meinung nach, weil man hat einfach keinen Bock, man will einfach jetzt wissen, was es kostet. Ja? Morgen habe ich dich schon wieder vergessen. Und und das mit dem Preis, ganz platt gesagt, einfach mal erhöhen, so wie ihr das gemacht habt, und dann mal schauen, wirklich, wie entwickelt sich. Weil letztlich weiß man das erst, wenn man die Daten dann darauf basierend hat, also von dieser Entscheidung halt. Ne? Und dann gibt es, wie gesagt, einige Methodiken, woran man dann wirklich feststellt, hey, sind wir jetzt gerade an der Schmerzgrenze oder nicht? Und das muss man tatsächlich öfter machen und wirklich an diese Schmerzgrenze gehen, weil nur so kannst du deinen Return dann letztlich auch optimieren, was auch im Interesse eines jeden Unternehmers sein sollte. Genau. Ich glaube, wir haben mega viel gelernt heute. Also wenn jemand wirklich mehr über dieses Thema verstehen möchte, kann ich einfach nur empfehlen, ich hau diese Empfehlung sehr, sehr selten raus, aber MLEN ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte für jeden, der sich irgendwie damit befasst, wie man Content einfach mal wirklich anders präsentieren kann, nicht einfach nur in so einer Art E-Mail. Deswegen, den LinkedIn-Link zu Marks Profil, den werdet ihr so oder so über uns wieder kriegen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ihn einfach kontaktieren, vermute ich. Schaut euch einfach mal die Website an. Vielleicht ist das für den einen oder anderen spannend. Wir handhaben das immer so, dass wir den Gast immer das letzte Wort überlassen. Kannst gerne deine letzten Gedanken teilen oder was ihr vielleicht noch in der Pipeline habt oder was auch immer. Ich bin raus. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke allen Zuhörern, dass sie zugehört haben. Ich hoffe, es war auch für euch eine spannende Episode. Bis bald. Fuert ist raus.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Auch nochmal danke an dich, Fuert, und an euer gesamtes Team dahinter. Danke für die Einladung. Generell, wie du es richtig schon gesagt hast, wenn jemand Interesse hat rund um die Thematik MLEN, alle B2B-Marketer oder Vertriebler sollten sich da angesprochen fühlen. Und wenn ihr Bock habt, checkt einfach unsere Webseite oder schreibt mir auf LinkedIn und dann können wir einfach mal drüber quatschen, wie wir vielleicht auch so eine Netflix-Experience in euer Unternehmen oder euer Startup bringen können. Das war's dann auch von mir. Vielen Dank, habt alle einen schönen Tag und bis hoffentlich bald. Ciao, ciao.